Es gehört heute fast schon zur Normalität, bei Konflikten sofort nach rechtlicher Hilfe zu suchen und die eigenen Ansprüche konsequent durchzusetzen. Doch was geschieht mit unserem Glaubensleben, wenn derselbe Geist des Anspruchsdenkens in unsere Beziehungen als Christen eindringt? Paulus' klare Worte an die Gemeinde in Korinth öffnen einen Blick hinter die sichtbaren Streitigkeiten. Er zeigt, was in unserem Inneren geschieht, wenn wir auf unseren Rechten beharren, und welche Würde und Berufung Gott seinen Erlösten zugedacht hat. Wenn Kultur und Rechte Christus ersetzen. Paulus stellt das Problem des Gangens vor weltliche Gerichte bewusst nicht isoliert hin. In demselben Brief spricht er von Spaltungen und von grober Unmoral, und er setzt das Beharren auf den eigenen Rechten in diese Reihe. Damit rückt er die scheinbar nüchterne Rechtsfrage ins Licht eines geistlichen Zustands. Dort, wo Brüder einander verklagen, herrscht nicht der Geist, sondern die Seele, nicht Christus bestimmt den Umgang, sondern verletzte Empfindungen, Stolz und gekränkte Ehre. Die Korinther waren geprägt von einer hohen Kultur, von Philosophie und rhetorischer Feinheit. Es waren Dinge, die nach außen verfeinernd wirkten, und doch hatten sie begonnen, Christus als Mitte zu verdrängen. Statt zuerst nach seinem Königreich und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, wie es in Matthäus 6,33 heißt, orientierten sie sich an dem, was in ihrer Umgebung als klug, stark und durchsetzungsfähig galt. Das dritte Problem, das in diesem Brief behandelt wird, ist das Bestehen auf den eigenen persönlichen Rechten. Dieses Problem gab es unter den Gläubigen in Korinth. Das Bestehen auf unseren Rechten findet sich nicht nur in der Gesellschaft und in der Gemeinde, sondern auch im Eheleben. Gerade darin liegt die geistliche Schärfe ihrer Prozesse, der Maßstab der Welt tritt an die Stelle des Kreuzes. Wer vor Gericht zieht, will siegen, Recht bekommen, sein Gesicht wahren. Das Fleisch drängt nach Durchsetzung, die Seele sucht Bestätigung, und beide scheut die Schmach, Unrecht zu tragen. Paulus nennt es in 1. Korinther Kapitel 6 Vers 7 schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Diese Fragen entlarven, worum es im Kern geht, nicht um einen Paragraphen, sondern um die Weigerung, sich unter das Kreuz zu stellen. Dort, wo Christus als unser Leben gilt, verliert das Recht haben müssen an Macht. Der Gläubige definiert sich nicht mehr primär über seine Ansprüche, sondern über seine Zugehörigkeit zu Christus. Das schenkt eine leise Freiheit, die Freiheit, auch zu verlieren und dennoch nicht verloren zu sein, die Freiheit, Unrecht zu ertragen, ohne innerlich zu zerbrechen. Wer so lernt zu leben, spürt, wie das Beharren weicher wird und der Geist Raum gewinnt, und gerade darin wird das Gemeindeleben heil und tragfähig. Diese Sicht macht sensibel für die feinen Verlagerungen in unserem Inneren. Es sind oft nicht die groben Sünden, sondern die hoch angesehenen kulturellen Ideale, Selbstbehauptung, Ehre, Erfolg, die Christus aus dem Zentrum drängen. Wo das geschieht, werden wir hart, rechthaberisch und verletzlich. Wo hingegen sein Geist unser Denken prägt, fangen wir an, unsere Rechte in seinem Licht zu sehen. Wir entdecken, dass Gott uns nicht ruft, alles durchzusetzen, was uns zusteht, sondern dass er uns hineinzieht in die Gesinnung des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das ist keine Einladung zur Passivität, sondern ein Weg zu innerer Würde und Gelassenheit. Wer im Geist lebt, muss sich nicht mehr an jedem Punkt verteidigen, er findet Halt in dem, der für ihn eintritt. In dieser Ruhe wächst eine neue Art von Stärke, eine Stärke, die nicht aus dem Lautwerden der eigenen Forderungen kommt, sondern aus der stillen Gewissheit, von Christus gehalten zu sein. Und genau diese Stärke befähigt dazu, in Auseinandersetzungen nicht tiefer in die Spirale der Verletzungen hinabzusinken, sondern als Zeuge des Evangeliums stehen zu bleiben. Trachtet aber zuerst nach seinem Königreich und nach seiner Gerechtigkeit, und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wenn das Beharren auf meinen Rechten durchsichtig wird als ein geistliches Symptom, verliert es seinen Glanz und seine vermeintliche Selbstverständlichkeit. In der Begegnung mit Christus am Kreuz wächst die Bereitschaft, Unrecht nicht reflexartig zu bekämpfen, sondern es im Licht des Reiches zu betrachten. Das führt nicht in Resignation, sondern in eine Freiheit, in der der Geist Gottes Räume findet, Beziehungen zu heilen und mein Herz zu verwandeln. Wer so lernt, sich von Christus statt von kulturellen Mustern bestimmen zu lassen, erfährt, die eigentliche Würde liegt nicht darin, sich immer durchzusetzen, sondern darin, inmitten von Unrecht in Christus verankert zu bleiben. Die Würde der Heiligen, berufen zu richten, nicht zu klagen. Um den Korinthern die Absurdität ihrer Klagen vor Augen zu führen, erinnert Paulus sie an ihre Zukunft. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, heißt es in 1. Korinther Kapitel 6 Vers 2, und kurz darauf, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Diese Fragen sind mehr als eine rhetorische Spitze, sie öffnen den Blick auf die Würde, zu der Gott die Seinen bestimmt hat. In Hebräer 2, 5-6 wird bezeugt, denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Der kommende Erdkreis, das Königreich, ist den Menschen anvertraut, die in Christus erneuert sind. Wer mit Christus herrschen soll, ist nicht für kleinliche Fehden geschaffen, sondern für verantwortliches Richten in Gemeinschaft mit ihm. In 1. Korinther Kapitel 6 Verse 1-11 behandelt Paulus die Frage, vor weltliche Gerichte zu gehen. Wenn wir diesen Abschnitt aus 1. Korinther lesen, müssen wir in die Tiefe dieser Verse eindringen und nicht nur auf das achten, was schwarz auf weiß geschrieben steht, sondern auch die Last in Paulus' Geist erfassen, während er schrieb. Das dritte Problem, das in diesem Brief behandelt wird, ist die Tatsache, dass ein Bruder gegen einen anderen vor Gericht geht. Aus dieser Perspektive wirkt jeder Gang vor ein weltliches Gericht wie ein Rollentausch. Die zu Mitrichtern in Gottes Reich berufen sind, stellen sich als Hilfsbedürftige vor den Richterstuhl dieser Welt. Paulus nennt das eine Beschämung für die Gemeinde. Es ist nicht nur praktisch unklug, sondern ein geistlicher Rückschritt, wenn die Heiligen ihre in Christus gegebene Kompetenz, Konflikte im Licht Gottes zu beurteilen, aus der Hand geben. Noch schärfer wird dies, wenn er sagt, dass es schon eine Niederlage ist, wenn überhaupt Rechtsstreitigkeiten unter ihnen auftreten. Der Punkt ist nicht zuerst das Forum, vor dem gestritten wird, sondern die Tatsache, dass das Herz in den Modus des Kämpfens, Einklagens und sich Durchsetzens gerät. Dem setzt Paulus eine andere Haltung entgegen, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Diese Fragen tragen die Gesinnung Christi in sich, der sich in seiner Passion nicht verteidigt, sondern anvertraut hat, dem, der gerecht richtet. Wer seine Berufung im kommenden Königreich ernst nimmt, beginnt Konflikte anders zu sehen. Der Maßstab ist nicht mehr, ob ich mein Recht erhalte, sondern ob mein Verhalten mit der künftigen Rolle als Mitherrscher mit Christus übereinstimmt. In Offenbarung 2,26 heißt es, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Die Überwinder sind nicht die, die vor Menschen das letzte Wort behalten, sondern die, die treu die Werke Christi festhalten, auch in Spannungen und Verlusten. Diese Sicht relativiert das Drama vieler Auseinandersetzungen. Sie nimmt dem Konflikt nicht die Schwere, wohl aber den Anspruch, über meine Identität zu bestimmen. Wer weiß, dass er zur Gemeinschaft mit Christus im Gericht des kommenden Zeitalters berufen ist, kann irdische Kränkungen und Benachteiligungen in einen größeren Rahmen stellen. Das macht innerlich leiser und zugleich souveräner. Die Würde der Heiligen zeigt sich gerade darin, dass sie sich nicht von jedem Unrecht in die Knie zwingen lassen müssen, sondern in einer anderen Atmosphäre leben, im Bewusstsein ihrer Berufung, im Frieden des Geistes, in der Hoffnung auf Gottes gerechtes Gericht. In dieser Haltung wird die Gemeinde schon jetzt zu einem Ort, an dem nicht die Mechanismen der Welt regieren, sondern die Vorzeichen des kommenden Königreiches sichtbar werden. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr Alltägliches? Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Wenn die eigene Zukunft im Licht des kommenden Königreiches ernst genommen wird, verändert sich der Umgang mit Streit und Verletzungen. Der Blick löst sich vom engen Kreis der eigenen Ansprüche und hebt sich zu der Würde, zu der Gott beruft. So beginnen Entscheidungen, die nach außen wie Verlust aussehen, einen anderen Geschmack zu bekommen, sie werden Schritte in die Gesinnung Christi hinein. Wer sich von dieser Hoffnung prägen lässt, entdeckt, dass die eigentliche Ehre nicht darin besteht, Recht zu behalten, sondern darin, als Sohn oder Tochter des kommenden Königs jetzt schon in seiner Art zu handeln. Was uns für das Erbe des Reiches vorbereitet. Am Ende seiner Ausführungen über Rechtsstreit und Unrecht lenkt Paulus den Blick der Korinther auf eine ernste Perspektive, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Er zählt eine Reihe von Verhaltensweisen auf, die mit dem Erbe des Reiches unvereinbar sind, nicht nur grobe Unmoral, sondern auch Diebstahl, Habsucht und Betrug. Damit stellt er das Übervorteilen des Bruders in eine Linie mit anderen Formen der Ungerechtigkeit. Die Frage ist nicht, ob solche Menschen noch gerettet sein können, sondern ob ihr Lebensstil mit der Gerechtigkeit des Reiches übereinstimmt und sie darum das Reich als Erbe genießen können. Erben heißt hier, am Reichtum und an der Belohnung des kommenden Zeitalters Anteil haben, nicht nur knapp in Gottes Reich eingehen. Reinwaschen, heiligen und rechtfertigen geschehen alle durch das Blut Christi. Wenn wir jedoch ein Leben führen, das rein, geheiligt und gerechtfertigt ist, machen wir in Bezug auf diese Dinge eine subjektive Erfahrung. Diese subjektive Erfahrung ist nicht im Blut, sie ist im Namen des Herrn Jesus und im Geist. Genau an diesem Punkt erinnert Paulus die Gemeinde daran, was Gott bereits an ihnen getan hat, und diese Dinge sind einige von euch gewesen, doch ihr habt euch reinwaschen lassen, doch ihr seid geheiligt worden. Doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Die Vergangenheit ist benannt, gewesen, die Gegenwart ist anders. Titus 3:5 drückt dies ähnlich aus: Gott rettete uns, nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Damit ist die Grundlage gelegt, objektiv hat Gott gereinigt, abgesondert, gerechtfertigt. Aber Paulus belässt es nicht bei dieser objektiven Seite, er denkt zugleich an eine fortlaufende, subjektive Erfahrung, in der diese Wirklichkeit ins Leben hineinreicht. Diese subjektive Seite beschreibt er mit der ungewöhnlichen Formulierung in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Immer wenn ein Gläubiger den Namen des Herrn anruft, tritt er nicht in Kontakt mit einem bloßen Laut, sondern mit der Person, die dieser Name trägt. Christus selbst kommt als Geist zu ihm, und im Licht dieser Gegenwart beginnen Sünde, Unrecht und verborgene Motive sichtbar zu werden. 1. Johannes 1:7 fasst dies zusammen: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Dieses Wandeln im Licht ist ein Prozess, in dem das bereits Geschehene, die einmalige Reinigung durch das Blut, immer neu subjektiv erfahren wird, in einem Gewissen, das sich aufrütteln lässt, in Beziehungen, in denen Vergebung gesucht und gewährt wird, in Entscheidungen, in denen Ungerechtigkeit nicht mehr stillschweigend toleriert wird. So bereitet Gott seine Kinder auf das Erbe des Reiches vor, nicht primär durch äußere Trainingsprogramme, sondern durch das stille, beständige Wirken seines Geistes im Inneren. Er führt in Situationen, in denen die Alternative scharf wird, neige ich mich dem alten Muster der Ungerechtigkeit zu oder lasse ich mich von seiner Gerechtigkeit formen? Wachse ich in einem Lebensstil, der Unrecht eher zudeckt, oder in einem, der es im Licht Gottes bekennt und bereinigt? Je mehr ein Mensch im Namen des Herrn lebt und den Geist Gottes Raum gewinnen lässt, desto mehr wird sein Alltag durchzogen von Reinheit, Absonderung zu Gott und gelebter Gerechtigkeit. Das ist Vorbereitung auf das kommende Königreich, nicht als Leistungsnachweis, sondern als Entfaltung dessen, was Gott in der Wiedergeburt in ihn hineingelegt hat. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und diese Dinge sind einige von euch gewesen, doch ihr habt euch reinwaschen lassen, doch ihr seid geheiligt worden, doch ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Rettete er uns, nicht aus Werken in Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wenn das Erbe des Königreiches nicht nur als zukünftige Größe, sondern als gegenwärtige Prägung verstanden wird, verändern sich die Maßstäbe für den Alltag. Ungerechtigkeit, die früher vielleicht als Nebensache erschien, bekommt Gewicht, weil sie nicht zu dem passt, wozu Gott bestimmt. Gleichzeitig wird jeder kleine Schritt der Umkehr, jede stille Reinigung, jedes Versöhnen zu einem Vorgeschmack des kommenden Reiches. In dieser Spannung von Ernst und Gnade wächst eine nüchterne Hoffnung, dass der, der uns gewaschen, geheiligt und gerechtfertigt hat, auch die Kraft gibt, in seiner Gerechtigkeit zu leben, heute und mit Blick auf die Herrlichkeit, die kommt. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nach dem Maß dieser Welt beurteilst, sondern uns zur Herrschaft mit dir im kommenden Königreich bestimmst. Du kennst alle verborgenen Regungen unseres Herzens, auch dort, wo wir innerlich auf unseren Rechten beharren und nicht bereit sind, Unrecht zu tragen. Vergib uns jede Art von Ungerechtigkeit gegenüber unseren Schwestern und Brüdern und löse unsere Herzen von dem Zwang, uns selbst behaupten zu müssen. Lehre uns neu, auf deinen Namen zu vertrauen, dich anzurufen und dich als lebendigen Geist zu erfahren, der uns wäscht, heiligt und recht macht vor Gott. Lass deine Gesinnung, die bereit war, zu verlieren, damit andere leben, unsere innere Haltung prägen und uns zu Menschen machen, die den Frieden lieben. Stärke in uns die Hoffnung auf das Erbe deines Reiches, damit wir heute aus der Kraft der kommenden Welt leben und deine Gnade sichtbar wird, mitten in allen Konflikten. Bewahre uns in deiner Gerechtigkeit und deinem Frieden, bis wir mit dir die Fülle deines Reiches genießen. Amen.